Placebo. Mit deinem Lieblingssong entdecken wir dein Leben, um dir als Alltagshelden eine Stimme zu geben. Bei Nitro und Glycerin sind deine Gedanken unsere Medizin.
Jawohl, jetzt checken wir es. Herzlich willkommen bei Dein Sound ist unser Thema. Heute wieder mit Chris und mir als Chris und unserem Gast Serkan. Und bevor wir starten, machen wir erstmal das.
Ja, das ist für den Mann, der die Welt bewegt. Serkan Eren, der sich für die Menschen sogar in Lesbos in kaputte Zelte legt. Israel, Ukraine, ganz egal, er versucht die kleinen Welten zu erhellen. Zerstörte Seelen wieder zum Fühlen bringen. Jetzt stellt um diesen krassen Typ, wir haben verdient. Wir haben verdient, von Stuttgart bis zur Front, überall am Start. Hält die Fahne hoch mit Herzen voller Tatkraft. Für den Mann, der die Welt bewegt. Serkan Eren, der sich für die Menschen sogar in Lesbos in kaputte Zelte legt. Israel, Ukraine, ganz egal, er versucht die kleinen Welten zu erhellen. Zerstörte Seelen wieder zum Fühlen bringen. Hält Stellt um diesen krassen Typ, wir haben verdient. Wir haben verdient, von Stuttgart bis zur Front, überall am Start. Hält die Fahne hoch mit Herz und voller Tatkraft.
Ja, das ist unser Serkan. Ja?
Okay,
und weil wir nachher noch richtig cool in die Geschichte weiter einsteigen, brauchen wir jetzt aber erstmal deinen Song. Und dein Song ist ein wunderschöner Song. Ich kannte ihn vorher noch nicht. Von Yassin und
Yassin
von Yassin, ja. Und heißt Y. Und da wir ja Gamer Like nur 15 Sekunden spielen dürfen, habe ich mal versucht, die schönsten 15 Sekunden rauszuziehen.
Die Hälfte meines Lebens an Bürowände gestarrt, Konto voll, doch meine Seele war im Arsch. Immer Angst, was im schlimmsten Fall passiert, bis mein Bruder sagte, Bruder, wir probieren's. Heute mache ich mit Menschen, die ich liebe, was ich lieb, lebe gerade so, doch lebe von Musik. Ihr nennt es von der Hand in den Mund, ich nenne es für Angst keinen Grund.
Wow.
Mächtig.
Geil. Warum dieser Song?
Ja, weil so gefühlt jede Zeile, also erstmal muss ich sagen, was für ein geiler Scheiß mit dem Rap, Alter.
Erstmal, ja, Mann. Okay, wow. Das war der Plan.
Geil, da hättest du mich erstmal drauf reagieren lassen müssen. Also, wie komme ich an den Song, Mann, das ist ja cool.
Bei uns geht's so zap. Den haben wir tatsächlich für dich getextet.
Ja, vor allem wann? Ich meine, wir haben vor 3 Tagen ausgemacht, dass wir das Ding hier machen und dann müsst ihr in 3 Tagen, habt ihr das Ding geschrieben oder wie? Ey, geil.
Bam.
Krass, bam. Ja.
Ich schicke dir natürlich im Anschluss, dann kannst du ihn verwenden. Ja.
Voll gerne. Und jetzt zu Yassin und Y. Ja, genau, weil einfach fast jede Zeile in diesem Song so gefühlt, ja, ich hätte schreiben können, zwar nicht so gut ausdrücken können und nicht so geil, aber also ich kann mich da mit ganz vielen Zeilen einfach krass identifizieren und Ich durfte ihn mal privat kennenlernen. Tatsächlich hat er mich mal auf Insta angeschrieben, als ich in einem Hochrisikoeinsatz in der Ukraine war. Und ich bin schon ewig Fan von ihm. Also wirklich schon ewig von ihm und auch von Audio 88, von seinem Buddy. Und dann schreibt er mich auf einmal an und ich in der Ukraine. Und ich höre wirklich auf der Fahrt in die Ukraine, allein im Auto, höre ich bestimmt so die Hälfte der Zeit seine Songs. Und dann stehe ich irgendwo an der Grenze, was glaube ich, schaue ich auf Insta und sehe, dass er mich angeschrieben hat. Also irgendwie wollte das Schicksal, dass ich ihn cool finde, dass er mir schreibt. Und jetzt kommt gerade mein Hund hier rein ins Bild. Schau mal kurz.
Hallo Hund, ich habe auch einen. Wie heißt dein Hund?
Mega unkreativ. Also mega, mega unkreativ. Die Ukrainer haben ihn so genannt. Bei einem Frontline-Einsatz habe ich ihn gefunden. Ne? Der heißt Stelpi.
Stelpi? Okay, ich hab einen Elvis zu Hause, bekannt nach meinem Lieblingsmusikgeschmack. Und jetzt wüsstest du auch meinen Lieblingsmusikgeschmack.
Geil. Ja, ja, wie gesagt, total unkreativ. Die Ukrainer haben ihn so genannt. Und dann konnte ich ihn nicht mehr umbenennen. Und jetzt ist er hier in Deutschland und heißt einfach Stelpi.
Cool.
Genau. Ja, und einfach ein geiler Song. Also wirklich ein geiler Song, der wie es ein paar Lieder einfach so an sich haben, aus Tiefs hilft. Und manchmal, wenn mir die Motivation fehlt, dann hilft er mir einfach wieder klarzukommen. Da habe ich 5, 6 Lieder einfach. Ich durfte ja leider nur einen wählen. Das ist die goldene Regel bei euch. Und
Ja.
genau, ja. Und deswegen habe ich mich jetzt schlussendlich schweren Herzens für einen entscheiden müssen, aber er hat es absolut verdient, der Song.
Mega geil. Also so beeindruckend wie dieser Song Y ist, so beeindruckend ist auch ja, was du machst. Das ist ja unfassbar. Du bist ja, ne, wir haben es thematisiert. Du bist ein Weltretter. Wie kommt man dazu? Das ist ja nicht so, oh ja, ich gehe jetzt meine Berufsschule und da belege ich den Ausbildungsgang Weltretter, weißt du so. Was hat dazu geführt, dass du sagst, okay, ich bringe mal wieder eine ordentliche Portion Liebe daraus?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich denke, es sind zwei Dinge ausschlaggebend gewesen. Also die eine ist, also erstmal, nee, kein Weltretter, sondern ich versuche einzelne kleine Welten zu retten.
Ja,
Aber
aber.
tatsächlich so viel Power werde ich leider nicht haben, weil eine Entscheidung von irgendeinem Kriegstreiber oder von irgendeinem Arschloch reicht leider, um vieles kaputt zu machen, wofür ich kämpfe. Oder alles kaputt zu machen, oft auch. Aber genau, ja, was ist passiert? Ich bin in sehr, sehr armen Verhältnissen aufgewachsen. Ich sage immer für deutsche Verhältnisse in sehr, sehr armen Verhältnissen aufgewachsen. Ich glaube, global schien mir immer noch die Sonne aus dem Hintern. Das heißt, ich hatte immer noch ein Dach über dem Kopf. Ich musste mich immer noch nicht vom Müllhaufen ernähren, also von der Mülldeponie ernähren. Ich hatte immer noch Gesundheitsversorgung in Deutschland. Ich hatte immer noch Zugang zu einer Exekutive, die weitestgehend sehr, sehr gut funktioniert in Deutschland. Ja, das hatte ich alles, aber für deutsche Verhältnisse war es schon extreme Armut. Das leider schon, ja. Und das heißt, ich wusste, weiß, was es heißt, Hunger zu haben als kleines Kind. Ich wusste, was es heißt, nicht gehört zu werden. Ich weiß, was es heißt, ja, keine Geschenke zu bekommen, nicht in Urlaub zu gehen, nicht gesehen zu werden von der Gesellschaft. Ja, und das Schlimmste war, glaube ich, teilweise auch Hunger, weil mein Vater alleinerziehend war, war alkoholkrank. Das heißt, ich wurde oft verprügelt als Kind auch. Ich hatte zwei Geschwister, musste mich um meine kleine Schwester vor allem auch kümmern. Jetzt lenkst du mal ein bisschen ab, Digga. Ja, Ruhe. Genau. Sorry, ich lasse
Alles
noch
gut.
raus. Eine Sekunde.
Das ist das Leben. Nein, nein, nein. Lass, ach,
alles gut. Lass doch.
Ich finde es total, ich find das total romantisch. Komm,
ja,
lass ihn
ich
hier. Lass ihn hier.
Ständig und es gehört dazu.
Guck mal, wie das
Wirklich,
freut.
Serkan. Lass Wauzi da. Ohne Witz.
Stelpi, geiler Name, finde ich.
Was hat
Ich
der
finde es.
Sorry, so ist, glaube ich, einfacher. Tut mir leid.
Nein, alles gut.
Ja, genau. Und ich weiß halt einfach, was es heißt, Leid beziehungsweise Leid am eigenen Körper zu erleben. Ja, nicht gesehen zu werden, nicht gehört zu werden, wie eben schon gesagt. Und dann war das zweite Ausschlaggebende tatsächlich, ja, ein schwerer Autounfall. Ich habe dann, ja, ich war auf der Autobahn, habe ein Stauende übersehen, weil ich kurz unkonzentriert war. Hatte dann einen schweren Autounfall, bei dem ich mir 4 Rippen gebrochen habe und die eine ist durch die Aorta am Herz gestochen. Also volles Programm mit Nahtoderfahrung und mit Helikoptereinsatz auf der Autobahn. Und
willkommen im Club.
Ging dir auch so?
Ich lasse dich erstmal ausreden und dann erzähle ich kurz meine Story.
Ja, voll gerne. Und dann lange Zeit im Krankenhaus gewesen und lange Zeit mit dieser Nahtoderfahrung auch zu kämpfen gehabt. Lange Zeit darüber nachgedacht, was hätte passieren können. Was wäre passiert, wenn ich jetzt gegangen wäre? Ich hatte danach, nach meiner Kindheit, relativ viel Glück in meinem Leben und dachte dann, dass ich davon nie was zurückgegeben habe und so. Und wie das halt so ist in so einem schlechten Film, ey. Da liegst du im Krankenhaus und machst dir halt echt viel Gedanken, weil du halt an diesem Bett gefesselt bist und so die Gedanken kreisen und immer wieder um die verschiedensten Dinge. Und und dann dachte ich so, hey, du musst was zurückgeben. So, wo war dein Fußabdruck?
Da, ah, geil. Krass. Also bei mir war es tatsächlich, ich bin im Alter von 16,5 Jahren an der Arbeit. Wir mussten immer so Weizen messen nach dem Eiweißgehalt, ob er was für Mensch, für Tier oder zum Wegschmeißen war. Und dann steigst du auf so einen Anhänger drauf, hast einen Messstab in der Hand und misst das. Und danach steigst du wieder runter, hast das Messergebnis, trägst es irgendwo ein und entweder freut sich der Bauer oder freut sich nicht. Ja. Und beim 1001. Mal hat es ja bei Klaus Lage Zoom gemacht, bei mir hat es tatsächlich Boom gemacht. Ich bin aus 3 Metern Höhe von dem Anhänger runtergeknallt auf den Hinterkopf. Danach weiß ich nichts mehr. Ich weiß nur noch nach 3 Wochen, künstliches Koma, massives Schädel-Hirn-Trauma, hat mich meine verstorbene Oma aufgeweckt. Also richtig Psycho. Und hat auf Hessisch gesagt, ich bin ja Frankfurter Bub, mein Junge ist noch nicht so wieder. Und ich bin aufgewacht und hatte gar nichts gecheckt. Ich habe einen metallischen Geschmack im Mund gehabt. Ich konnte meine Füße nicht bewegen. Ich konnte meine Arme nicht bewegen. Ich konnte meinen Mund nicht bewegen. Mein Auge war auf einer Seite, also ich war halbseitig gelähmt. Und habe dann tatsächlich 6 Monate lang, und das kann man nicht beschreiben. 6 Monate lang super viele Engel um mich gehabt in Form von Ärzten, Physiotherapeuten, Reha-Maßnahmen und ganz viele Freunde, Bekannte, die mir nur Gutes gewünscht haben. Und ich zeig's mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man sieht, und sowas hier, das ist die kleine Form, das ist so eine kleine Bibel. Und die hat mir tatsächlich geholfen, auf dem Punkt wieder da zu sein, wo ich bin. Und dann habe ich mich auch gefragt, was machst du jetzt? Bist großen Außenhandelskaufmann, bist in irgendeiner Klitsche, ja? Guckst auch wie in dem Songtitel an die Wand, verdienst dein Geld in Sicherheit, was machst du? Blut kannst du nicht sehen, sonst wäre ich tatsächlich irgendwie in die Arztrichtung, dann hätte ich mich nochmal umgeschult und dann bin ich ins Personal gegangen, weil ich gedacht habe, hey, ich kann Menschen verbinden und ich habe tatsächlich da eine Hand für. Und bin seitdem, habe alles dafür getan, dass ich auch tatsächlich in höhere Positionen komme, um Menschen zu verbinden, um Menschen zu entwickeln, ihnen die Hand zu reichen, aus Low-Performern Performern zu machen und krasse Unternehmen, die in ZDF-Denken sind, in Zahlen, Daten, Fakten, ihnen mal zu erklären, hey, der die Zahlen, Daten, Fakten bringt, den müssen wir ein Herz geben. Und das ist so meine, also du hast natürlich eine viel, viel coolere Version, ja, aber das ist so meine Version. Und ich kann nur sagen, ich glaube, alle, die so diese Erfahrung gemacht haben, und ich hoffe, dass, ich wünsche es keinem, ja, also nochmal, ich wünsche es keinem, aber ich glaube und ich bin da auch in so einer Gruppe drin, jeder, der das irgendwo so mitgemacht hat, hat nochmal eine ganz andere Sicht auf die Welt. Ja, und auf das Leben. Ja,
ja, tatsächlich. Also glaube ich tatsächlich auch, ja. Also was heißt glaube ich, weiß ich. Also es war so ziemlich das Krasseste, was ich einfach erlebt habe. So. Und es war so intensiv auch, man kann das irgendwie gar nicht so richtig in Worte fassen, wie es war. Also die Nahtoderfahrung selbst, die Zeit, wo ich weggetreten war und auch die Zeit danach. Ich war früher immer ein sehr, sehr wissenschaftlicher Typ, also extrem wissenschaftlich. Das heißt, hast du mir was nicht bewiesen, habe ich es nicht geglaubt. Mhm. Also alles, was ansatzweise irgendwie nur übernatürlich und übermenschlich war oder sonst irgendwas, war für mich absoluter Humbug. Aber da bin ich mittlerweile weit weg davon, weil ich es einfach selbst erlebt habe, dass da was sein muss, was wir nicht verstehen. Und dass es da Dinge gibt, die wir nicht sehen können, dass es da Dinge gibt, die wir uns noch nicht erklären können oder vielleicht auch nie erklären können. Genau. Ja.
Ich spiele mal kurz was ein und dann frage ich dich anschließende Frage und sagst mir, was geiler war.
Das für mein Homie Serkan, höre ich noch am Telefon. Der eine Anruf in Lesbos auf dem selben Boden. Der war im Zelt bei Masumeno, um mir was zu geben. Die Bats, die hassen Volunteers und haben ihn festgenommen. Das für meine Leute Tel Aviv bis Schuafat, die für den Traum einstehen, dass jeder dort eine Zukunft hat. Vielleicht klingt das naiv, ich weiß, es ist komplex. Und dieser Text hat kein Rezept, ich hoffe, nur Mut gemacht.
Das ist ja dein Song, ja? Von Max Herre, ne? Max Herre?
Was
Danger Dan. Und wer war noch dabei?
Nur die beiden.
Danger Nur die Dan beiden, Max, okay. Ja. Mega geiler Song. Ich würde ihn gerne lang spielen, aber wie gesagt, geh mal. Dürfen wir nicht? Ja. Was war geiler? Das Bundesverdienstkreuz? Oder dieser Song?
Oh, ganz schwierige Frage.
Du Fuchs.
Oh, ich muss sie auf zwei Ebenen beantworten. Persönlich war der Song für mich mehr wert, weil Max Hedde, ich finde ihn einfach schon immer geil. Max Hedde ist ein krasser Typ einfach, der uns schon so oft unterstützt hat und zwar auf die unterschiedlichste Weise unterstützt hat. Mit seinem Talent, also mit seiner Musik, aber auch finanziell hat er schon reingelangt und so. Und ja, immer wieder, wenn irgendwas geht, wenn er irgendwie helfen kann, hilft er. Und er ist wirklich mit dem Herz dabei. Also er ist jetzt nicht einer dieser Promis, die das dann wirklich machen, um Publicity Fame zu bekommen, sondern ich merke einfach, wenn er schreibt oder wenn man ihn am Telefon hat, dann geht es ihm wirklich um die Sache. Das habe ich wirklich ganz, ganz oft erlebt. So, das habe ich eben, die Situation, die er in dem Song beschreibt, zu der Familie hat er mich gelotst sozusagen. Also er hat gesagt, ich soll zu der Familie gehen. Er hatte Kontakt mit denen über Amnesty International, was glaube ich, und hat mir dann 1.000 Euro überwiesen und ich sollte die Familie einfach unterstützen, weil er jetzt ja Kontakt mit ihnen hat und weiß eben, wie schlecht es ihnen geht. Also wirklich von sich aus. Oder als ich in Bosnien war, in den Wäldern und mit Geflüchteten im Wald lag, hat er angerufen und wir haben dann drüber gesprochen, wie es dort aussieht. Also man merkt einfach, er meint die Sache ernst und ich bin einfach ein krass guter Typ und ich bin mit seiner Musik aufgewachsen.
Ja, geil, und ich auch. Oh, ist so gut.
Ich habe sofort
also, ja, also den einfach mit seiner ich Musik aufgewachsen.
Im Kopf.
Ey, und früher konnte ich mir halt noch nicht mal das Ticket für ein Konzert leisten. So, das wäre ein Traum gewesen, auf ein Konzert zu gehen. Und dann Jahre später, 20 Jahre später, erwähnt er mich in dem Song. Und das ist natürlich so mindblowing. Das ist so
yeah. Oh, ich habe so eine Gänsehaut gerade. Das ist so geil. Das und ist weißt so du,
krass einfach.
Aber weißt du, das ist der, abgesehen, ne, also Max Herre, großes Vorbild für mich, was musikalisch angeht, ne? Sensationell, ich liebe seine Texte, seine Attitude ist einfach geil und du spürst halt, dass da immer Herzblut in jeder Zeile drin steckt. Das ist nichts von der Stange oder ich mache jetzt mal ein Album und muss irgendwas abliefern, sondern das ist alles, du merkst richtig, es geht immer um Herz.
Und dann stand sie da, A-N-N-A.
Ja, yeah, auch oh, das, geil, oh Gott, ey. Was hat der Song mich begleitet? Ich hatte eine Freundin, die hieß Anna, also das war, nein, aber richtig, richtig krass. Und das ist natürlich, das ist Ritterschlag, Sir-Titel und keine Ahnung, Welt.
Ja, und persönlich, und wie gesagt, auf der persönlichen Ebene war das so das Krankeste eigentlich. Aber ja,
geil. Verdient. Halt
für die Organisation war allerdings das Bundesverdienstkreuz war für die Organisation wichtiger, weil es war natürlich eine Referenz, mit dem man dann ausgehen kann, mit der man dann, mit denen auch große Unternehmen sagen können, okay, der Typ hat das Bundesverdienstkreuz, das heißt, er wurde mal durchgecheckt und wenn er das bekommt er nicht einfach so, dann passt es so, dann können wir auch der Organisation, also es war einfach eine Referenz. Also für die Organisation war das Bundesverdienstkreuz wichtiger, für mich persönlich in dem Song erwähnt zu werden, ist natürlich ein guter Kumpel hat mal gemeint, du kannst Bücher verbrennen, du kannst Statuen kaputt machen, aber ein Song wird alles immer überleben. So.
Ja, weil der ist in allen Köpfen drin und das kann keiner rauslöschen.
Ja, ja.
Geil, geil. Also ich, Respekt.
wenn du das hier hörst, last night. Oh,
der Gute.
Geil, Ich glaube, du kennst es.
Yes.
Ich glaube, du kennst es. Yeah. Where Do You Sleep Last Night? Was machst du, wenn du zwischen Lesbos im kaputten Zelt oder Tel Aviv oder wo du, oder quasi in einer Gefängniszelle, wenn du da liegst, 3 Tage später auf dem roten Teppich durch die Gegend läufst? Was macht das mit dir? Wo sind deine Gedanken? Kannst du dich da überhaupt sammeln? Also, sorry, so viel Bilder im Kopf. Ja,
ja, das ist tatsächlich, ein Thema. So. Das ist tatsächlich eine Sache, mit der man schwer klarkommt. So. Das muss man. Ja, es ist nicht ganz einfach. Also ich habe teilweise zwischen verhungernden Kindern in Afghanistan und roter Teppich Champagner empfangen, liegen tatsächlich manchmal 12, 13, 14 Stunden. Es gibt ja auch eine aktuelle Doku, die das sehr gut beschreibt.
Ruhig Werbung machen. Leg los. Machen.
Ja, hau okay, alles
ganz
raus.
Ganz wichtig.
Vielleicht kennt man die Doku-Serie Moneymaker. Moneymaker im ARD, die porträtiert Menschen, die auf unterschiedliche Art relativ erfolgreich waren und Geld gemacht haben. Und ich bin der Erste, der nicht für sich Geld gemacht hat, sondern für notleidende Menschen. Und deswegen bin ich so ein bisschen spezieller in dieser Serie, aber nur einer von vielen eben. Und in der Serie wird genau das eben auch kommuniziert bzw. dokumentiert, dass ich eben aus einem Hochrisikoeinsatz komme und dann plötzlich dann über den roten Teppich lauf. Er ist in der Mediathek aktuell, in der ARD-Mediathek oder auf YouTube, glaube ich, auch. Also Moneymaker, Serkan Erdem, da findet man es. Er geht eine halbe Stunde, sehr, sehr kurzweilig und also ich finde, sehr gut gemacht und interessant. Also falls das Thema noch weiter interessiert. Aber ansonsten, ja, ist echt schwierig. Ist echt schwierig, zwischen zwei Realitäten zu wandern, zwischen zwei Universen eigentlich. So, also es sind wirklich zwei Welten, zwei verschiedene Planeten, auf denen ich da spazieren gehe.
Wie geht man denn damit um, wenn du dieses Leid siehst? Kurze kleine Einblick in einen kurzen Teil meines Lebens. Ich habe eine Ausbildung zum Erzieher angefangen in einem Kinderheim und habe das abgebrochen, weil ich nicht damit klarkam. Also ich konnte das nicht dort lassen. Ich konnte nicht nach Hause fahren und es dort lassen und das am nächsten Tag wieder neu beginnen, weil mich das so krass getriggert hat, was die Kids teilweise miterlebt haben in ihrer jungen, kurzen Leben schon. Wie hast du angefangen, das zu verarbeiten? Was tust du für dich, dass da eine gewisse Psychohygiene passiert, auch für dich, dass du nicht auch vielleicht zerbrichst oder leidest selbst vielleicht?
Da bin ich gar nicht so gut drin, muss ich sagen. Also da gibt es wahrscheinlich andere, die können das besser. Ich habe jede Nacht Albträume, ich habe jede Nacht habe ich echt ein Thema, so klarzukommen im Alltag. Vor allem, so diese Einzelschicksale machen mich einfach fertig. Oder tote Kinder, schwer verletzte Kinder, halb verbrannte Kinder. Das ist immer so eine Sache, die nehme ich mit. Das funktioniert leider gar nicht, dass ich das irgendwie liegen lasse. Also sei es irgendwie Ostukraine, wenn Kinder von Raketen getroffen werden oder über Minen laufen und halb zerfetzt wurden oder halt aktuell Libanon, Gaza, diese Bilder oder halt auch in der Türkei nach dem Erdbeben. Da habe ich leider ganz, ganz viele tote Kinder bergen müssen. Und das ist so das Schlimmste eigentlich so, was ich bisher machen oder mit dem ich zu kämpfen habe. Also tote Kinder bergen und sie dann wirklich so in die Arme der Eltern legen, das vergisst man einfach nicht. Und da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass irgendeine Therapie hilft. Aber ich bin absoluter Fan von Therapie, nur ich habe es irgendwie nicht hinbekommen. Bekomme es nicht hin. Also viele aus unserem Team nehmen das in Anspruch und viele haben es in Anspruch genommen und denen wurde geholfen. Das heißt, es ist überhaupt kein Ding so. Ich persönlich bin da einfach schlecht drin, weil ich es nicht hinbekomme. Ich bekomme es einfach nicht hin, mich mal damit zu beschäftigen, auch verschiedene Therapeuten auszuprobieren. Und deswegen muss ich halt leiden sozusagen. Aber ich muss es irgendwann mal angehen, das ist mir durchaus bewusst. Ich habe aber auch Angst, dass ich so diese Büchse der Pandora öffne einfach. Ich habe in den letzten 8 Jahren so viel gesehen. Ich habe diese Nahtoderfahrung, ich habe die schwere Kindheit. Und es sind alles Punkte, die alleine reichen würden für eine 20-jährige Therapie. Und ich habe Angst, wenn ich das mal jetzt angehe, dass es halt alles, keine Ahnung, wie so ein Kartenhaus über mir zusammenbricht. Hört ihr denn, wer sich meldet ab
und zu? Alles gut, wirklich.
Hey. Nur ganz weit weg, ganz weit weg.
Alles gut. Nein, ja.
Alles gut.
Jetzt, ich versuch's nochmal hineinzuholen.
Nein, nein, ach, ist doch, lass, das ist alles okay, wirklich.
Serkan, du musst einfach nur nachher bei deinem Cover, da kommt einfach dein Hund mit drauf. Dann sag
ja, bitte.
Serkan mit Hund. Ja.
Super gerne. Nein, weißt du, uns geht's ja drum um Authentizität. Und genau. Es ist, weißt du, ich meine erstmal auch im Zuge der Authentizität, danke für deine Offenheit, dass du wirklich da so offen drüber sprichst. Ich hab, das ist schwer, schwer beeindruckend auch, dass du auch da so ganz einfach nah an der Realität bist und bleibst, ja, und dir auch da selbst nichts vormachst, weil Respekt, ja, auch dafür. Ja, von daher, das ist alles korrekt. Und wenn dann Hund noch dazu bellt, dann ist es umso echter, ja. Also das, ja, auch das, ich meine, in dem Moment ist ja eine Emotion da, halt eben von deinem Hund, aber der ist ja nah bei dir. Ich meine, er begleitet dich jetzt, ja.
Und der sieht vielleicht, dass du beschützt werden musst.
Ja. Weißt du, ja, die
sind
das.
Die fühlen ja. Ich habe eine Frage. Der Jessin, der packt ja in seinem Song Y seinen besten Bruder und dann probieren die es einfach aus.
Ja.
Was hast du denn so ausprobiert, um bei Stelp zu landen? Oder warum zu Stelp? Also wie gesagt, die Nahtoderfahrung, das wissen wir ja, aber wie ist dein Schritt zu Stelp gewesen und was hast du einfach so ausprobiert, ja, damit das jetzt so ein crazyhaft geiler Erfolg wird?
Also was ich glaube ich schon immer gemacht habe, ich habe nicht, also ich habe wenig Angst gehabt, so grundsätzlich habe ich wenig Angst in meinem Leben gehabt und wenig Sorge vor Problemen gehabt. Also ich habe immer einfach gemacht so. Deswegen ist es auch nicht so, dass ich besonders mutig bin, wenn ich mich entscheide, nach Afghanistan zu gehen, sondern ich entscheide mich, nach Afghanistan zu gehen und dann mache ich einen Plan. Also es steht einfach fest, ich wege nicht ab oder ich wage nicht ab, was könnte passieren, was ist gefährlich, weil dann würde ich es wahrscheinlich nicht machen, sondern ich mache es einfach. Und viele sagen, dass es eine sehr, sehr gute Eigenschaft ist, weil ich mich dann aufs Ziel konzentriere und eben nicht um die Probleme, die entstehen können. Aber es birgt natürlich auch Risiken, ne? Oder ein gewisses Risiko oder kann natürlich auch in die Hose gehen, klar. Was ich einfach gemacht habe, war, ich habe Sachen durchgezogen, die andere vielleicht nicht machen würden, weil sie die Probleme gesehen hätten. So, also so genau. So in Afghanistan, die Taliban übernehmen die Macht. Wären wahrscheinlich die wenigsten hingereist, weil sie die Sorgen gesehen hätten. Ich habe gesagt, okay, ey, vor Ort habe ich den größten Impact. Was bringt es mir, wenn ich jetzt hier irgendwie auf Instagram Sachen poste und Leute darauf aufmerksam mache, die Leute wissen, was dort passiert. Ich glaube, am meisten bringt es, wenn ich dorthin gehe und helfe. Und so habe ich es dann gemacht. Der Ukraine-Krieg ist ausgebrochen. Ich habe gesagt, ich fahre dorthin. Das war morgens um 7 Uhr, also 3 Stunden, nachdem die ersten Raketen die Ukraine getroffen haben. Wie gesagt, ein bisschen verrückt so, aber andererseits glaube ich, das ist so die Sache, wie heißt so schön, den Mutigen gehört die Welt, so. Also ich glaube, die wenigsten Menschen, die wenigsten Menschen, die sehr, sehr erfolgreich sind, sind sehr, sehr ängstlich, glaube ich, und machen sich zu viele Sorgen. Also ängstlich ist vielleicht nicht immer das richtige Wort, aber machen sich zumindest viele Sorgen.
Seitdem ich dich gehört habe, ich habe Hoffnung.
Wirklich. Ich habe trotzdem, jetzt brennt mir trotzdem eine Frage noch. Bei der Bundeswehr, und ich war ein paar Jahre dabei, gibt es immer, bevor man in den Auslandseinsatz geht, so Deeskalationstraining, man übt ganz, ganz viel, gibt ja im Soldatengesetz erstmal ich, mich schützen und dann andere. Machst du irgendwelche Trainings vorher oder gehst du einfach so da raus?
Ja, also was ich natürlich habe, ist es so Erste-Hilfe-Geschichten. Also ich könnte einen Schwerverletzten, glaube ich, schon dazu bringen, dass er so lange überlebt, dass er ins Krankenhaus kommt. Also sei es jetzt irgendwelche abgetrennten Gliedmaßen abbinden oder halt, also das bekomme ich schon hin so. Aber vieles habe ich tatsächlich so beim Einsatz selber auch gelernt. Also ich bin hier nicht von einem Tag auf den anderen gleich in einen Hochrisikoeinsatz gegangen. Also ich habe mich da ja schon angetastet. Das heißt, ich habe mich mit Krisen auseinandergesetzt, habe die ersten Hilfseinsätze waren zum Beispiel auch auf Lesbos. Das heißt, den ersten toten Menschen, den ich gesehen habe, war halt eine Leiche, die am Meer die angespült wurde. Das heißt, ich hatte zum ersten Mal einen Berührungspunkt mit einem toten Menschen. in einer Situation, in der ich sicher war, zum Beispiel. So. Das heißt, ich konnte mit den Emotionen klarkommen. Wäre ich jetzt direkt das erste Mal in den Krieg gefahren und wäre selbst in Gefahr gewesen, hätte gleichzeitig mit toten Menschen zu tun oder mit toten Kindern oder mit Leuten, die halt gerade sehr, sehr frisch in einer Eskalationssituation sich befunden haben, das wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen. Das heißt, ich habe mich so langsam rangetastet und so ein bisschen learning by doing, um das mal so zu formulieren, aber es ist jetzt nicht so, dass ich großartig Ausbildungen gemacht habe oder so. Viele Workshops natürlich, viel Training und viel learning by doing.
Krass.
Ja, krass.
Soll ich noch eine Frage fragen? Also ich habe noch welche.
Gerne, gerne, gerne. Ich bin tatsächlich echt geflasht. Weil ja, ich muss dazu sagen,
aber ich bin, weil, weißt du, mir brennt so viel Fragen im Kopf.
Ja, ja, dann hau raus.
Im Song geht's eine Liedpassage, du stehst auf dem Berg mit einer großen Zuversicht oder voller Zuversicht, Berg voller Zuversicht. Wie zuversichtlich blickst du in die Zukunft? Erstens für deine Mission, zweitens für Stelb.
Ja, ist eine sehr, sehr interessante Zeile. Genau, weil so ticke ich eigentlich auch. Egal wie schlimm es ist und egal wie ätzend, im Endeffekt muss man an die Hoffnung glauben, an die Zuversicht. Ansonsten ist man einfach verloren, weil wenn man das nicht mehr hat, dann funktioniert es, glaube ich, einfach nicht mehr. Weil wenn man, also wenn die Motivation weg ist, wenn die Zuversicht weg ist, dann ist alles weg. Man sagt nicht umsonst, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und deswegen fühle ich mich tatsächlich tagtäglich so, als ob ich auf einem Berg voller Zuversicht stehe. Ich hatte noch nie so eine klare Sicht. Ich stehe auf einem Berg voller Zuversicht, hatte noch nie so eine klare Sicht.
Klare Sicht, genau.
Genau, das ist die Textzeile. Und ich versuche das so zu verinnerlichen und zu fühlen auch. Und wie gesagt, wenn es mir mal schlecht geht, dann helfen solche Songs mir tatsächlich weiter.
Es ist Zuversicht ist gerade natürlich, was das Thema Tod angeht, oder wenn man damit regelmäßig konfrontiert ist, einfach weil man eben natürlich auch in Gebieten dann unterwegs ist, wo Krieg herrscht, wo Leid und Armut und entsprechend dann auch sichtbar, spürbar, also offensichtlich sind. Wir haben ja dummerweise nicht so offensichtlich, auch in Deutschland, eine ganz krasse Kinderarmut und das ist auch nicht zu darf man nicht kleinreden, aber jetzt bleiben wir mal ganz kurz da. Das Thema Tod ist zum Beispiel für mich, weil ich relativ früh, ich bin in einem sehr christlichen Haushalt groß geworden und ich war bei den Messdienern, so klassisch irgendwie organisierten Jugendgruppen und habe dort durch Beerdigungen ganz normal immer auch Berührungspunkte gehabt und für mich ist es so ein Ding, was zum Leben mit dazugehört und ich habe damit kein Problem, aber es ist ganz oft tabuisiert, dieses Thema Tod. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das in diesen Gebieten, also wie die Menschen damit umgehen. Ich war mal eine Weile bei einem Hilfsprojekt in Afrika und dort vor Ort und dort habe ich beispielsweise gesehen, wenn da Menschen trauern.
Wo in Afrika?
In Togo.
Und, okay, und weil da, das ist total unterschiedlich, kann der afrikanische Kontinent sein.
Also in Togo, genau, in Togo. Wobei, da muss ich jetzt dazu sagen, da ging es nicht um Krisengebiet in dem Sinn, sondern es gibt aus dem kleinen Städtchen, aus dem ich ursprünglich stamme, da gibt es seit bald 60 Jahren gibt es dort ein Hilfsprojekt, was dort komplett auf ehrenamtlicher Basis organisiert wird und wirklich für Kinder dieser Welt. Das inzwischen eine Dependance in Brasilien, für Straßenkinder in Brasilien, speziell Rio, indische Straßenkinder und Kinder in Togo. Und dort wird immer Hilfe zur Selbsthilfe geleistet. Das Interessante oder das Tolle ist jetzt, also das ist die Zuversicht, die ich zum Beispiel auch erlebt habe, dass heute in Krankenhäusern, die von diesen Spendengeldern gebaut wurden und von Schulen, jetzt Kinder, die früher geholfen bekamen, Lehrer und Ärzte sind und heute quasi die weiter betreuen und mitmachen und ihr Leben halt auch in diesen Dienst zu helfen gestellt haben. Und das ist so ehrenhaft, muss ich wirklich sagen. Ich finde es großartig. Und es gibt dann natürlich unterschiedliche Vorgehensweisen und den unterschiedlichen Umgang mit dem Thema Tod. Hast du da im Kindesalter irgendwie Berührungspunkte gehabt oder war das vorher auch irgendwie so irgendwie ganz weit weg? Kannst du dich noch erinnern?
Nee, war ganz weit weg. Also bis zu meiner eigenen Nahtoderfahrung hatte ich auch echt wenig zu tun mit dem Tod. So. Mhm. Also es war, ja, also das fühlt sich ja, also wenn man vom Tod spricht, spricht man ja auch irgendwie immer von irgendwann. Es ist ja nicht irgendwie ja, ja. ein Todkranker, der sagt, ich sterbe irgendwann, nicht morgen. Mhm. Das heißt, es ist irgendwie immer gefühlt sehr, sehr weit weg. Also ich habe bis zu dem Zeitpunkt habe ich niemanden verloren, der mir zumindest sehr, sehr nahe stand oder nahe stand. Also es war echt weit weg. So, und keine Gedanken drüber gemacht. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt da ganz unterschiedliche Auffassungen. Also ich war in den unterschiedlichsten Kulturen unterwegs und da wird es tatsächlich mit dem Tod oft auch unterschiedlich aufgenommen. So. Also, aber bei mir war das, ja, kam das echt wie ein Hammer. Also mein eigener Tod war, so, also Tod in Anführungsstrichen,
ja.
war tatsächlich so der erste Berührungspunkt. Und ja, das Absurde war, bis dahin war halt immer sehr, sehr schwarz und was Dunkles und was Leid verursacht. Also klar hat man vom Tod mitbekommen und vom Tod gehört, aber ja, immer nur schwarz und dunkel. Und plötzlich habe ich dann wirklich mal richtig einen engen Kontakt oder beziehungsweise einen Berührungspunkt mit dem Tod und plötzlich war es was sehr, sehr Schönes. Also für mich war das der schönste Tag meines Lebens und die schönsten 60 Sekunden meines Lebens. Und das war knapp über eine Minute. Und es war das Schönste, was man sich vorstellen kann. Es war einfach, ja, einfach die schönste Zeit meines Lebens. Und es hat mich schon irritiert, als ich dann wieder klar gekommen bin, als ich wieder wach wurde, bis ich das gecheckt habe, dass dieses schwarze, düstere, schmerzhafte Ding namens Tod bei mir eigentlich komplett das Gegenteil war und eigentlich völlig das Gegenteil war. Also ich weiß zum Beispiel noch, wie ich im Helikopter lag und die Ärzte sich gegenseitig gepusht haben, der geht heute nicht, wir holen ihn uns. Und ich dachte mir nur in dem Moment, ey, nein, lasst mich hier, hier geht's mir ja, viel besser. Krass. So, also ich war echt sauer auf sie, ich war wirklich sauer auf sie, weil ich dachte so, ich habe keinen Bock da wieder zurückzugehen, weil gerade eben hatte ich noch die Ultraschmerzen und alles war scheiße. Und jetzt hier geht es mir gerade richtig gut und ich weiß, dass es gerade gut ist, wo ich hier bin. Und ich will da weiter, weil je mehr ich da hingehe, desto schöner wird es gerade. So, ich will da auf keinen Fall wieder zurück. Und das war schon irritierend, als der wieder wach wurde und dann diesen inneren Konflikt hatte mit so, ey, Tod ist was Schlimmes, was Schwarzes und Leute leiden, wenn jemand stirbt und man will nicht sterben, aber dennoch war es sowas Schönes. Und den Konflikt habe ich ja immer noch. Das heißt, wenn ich bewahre ja Leute vor dem Tod. Das heißt, ich evakuiere sie aus Hochrisikogebieten, damit sie nicht sterben. Ich bringe ihnen die lebensrettende Medizin in Orte, die sie eigentlich nicht bekommen würden. So. Also ich habe schon so viele Kinder von einer Durchfallkrankheit zum Beispiel bewahrt, in den unterschiedlichsten Orten. So. Viele von denen wären gestorben einfach, wenn ich ihnen dieses Medikament nicht gebracht hätte. Aber gleichzeitig war der Tod für mich was Schönes. So. Also wie erkläre ich das von mir selbst eigentlich? So. Ja, wahrscheinlich damit, dass sie eben dieses Bewusstsein nicht haben. Also aus ihrer Sicht bewahre ich sie natürlich vor was Schlimmem. Ihre Eltern vor was Schlimmem, ihre Verwandtschaft, ihre Freunde, ihre Bekannten bewahre ich ja schon vor was Schlimmem, weil sie, wie gesagt, diese Erfahrung nicht haben irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich das erklären kann oder ob ich gerade völlig Bullshit rede.
Nein. Es ist so logisch. Also logisch, nee, kannst nicht logisch. Es ist so verständlich. Klar.
Ich kann voll nachvollziehen. Also ich kann auch nur bestätigen, ich habe mich damals richtig leicht gefühlt. Ich habe mich wie so eine Wolke gefühlt. Ich bin aber froh, und das ist ja der Serkan und wir alle, dass wir hier auf dem Planeten sind und ganz, ganz viele gute, tolle Sachen machen können.
Auf jeden Fall.
Glaub nur an dich selbst, warte nicht auf Wunder. Ist eine Textpassage.
Ja.
Wer hat an dich in deinem Leben geglaubt? Du selber natürlich und wer noch? Dass du so wirst, wie du jetzt bist.
Tatsächlich, auch deshalb ist es einer meiner Lieblingssongs, beziehungsweise der Lieblingssong, weil... Weil es hat eigentlich kaum jemand an mich geglaubt, so. Oder eigentlich niemand, bis auf mich selber, so. Es haben ganz viele immer mir versucht, die Welt zu erklären und wie es nicht funktioniert. Und ich habe immer meinen Kopf durchgesetzt. Und das mache ich heute auch noch. Man versucht mir immer wieder zu erklären, wie es läuft und wie man es machen muss. Ich mache es dann anders und dann ist es am erfolgreichsten irgendwie. Und ja, also warte nicht auf Wunder, glaub nur an dich selbst. So. Und es geht dann, glaube ich, weiter mit...
Du hast dir die Zeit genommen, dein Timing war richtig drauf und du warst einfach da und man hat sofort deine Präsenz gehört. Es war unfassbar. Wie lange machst du das alles? Machst du es
bis da?
Ja, das musste aber eigentlich, sorry, dass ich unterbrochen habe, aber das musste kommen, weil das so professionell so toll geklungen hat. Wirklich, das passt jetzt einfach, ja. Auch wenn ich dich durcheinander gebracht habe, aber ich habe dir ja gesagt...
Um Gottes Willen, gar nicht. Ich find's witzig, alles gut, alles cool. Du bekommst doch von deinem Kollegen später Ärger dafür, von mir
nicht. Ja, natürlich.
Also du warst gerade so, okay, was macht der da gerade, Alter, was macht der gerade?
Ich hab mal noch eine kurze Frage. Wenn du das Leid siehst, was einigen Menschen zustößt, du am Helfen bist, wie ist es mit dem Thema Vergebung oder Verzeihen? Und als Beispiel auch das, was du in deiner Kindheit erlebt hast, geht das? Kann man das verzeihen? Kannst du das verzeihen? Wie geht man damit um? Kann man einen Diktator, einen Kriegstreiber trotzdem irgendwie in Gedanken, ich freestyle jetzt mal, in Gedanken in den Arm nehmen oder trotzdem Liebe geben oder trotzdem sagen, hey, also ohne nur Bad Vibes rauszuschicken von wegen du blödes, was auch immer, ja. Und
wir dürfen schimpfen.
Ja.
Also ja, ich könnte jetzt irgendwie den Samariter spielen und sagen, ja, so es gibt nichts Besseres eben als Vergebung und es gibt nichts Besseres als Licht und Liebe gegen Hass und Böses. Aber es fällt mir natürlich nicht immer leicht. Also es fällt mir, also ich will so sein und ich kämpfe dafür, dass ich so bin und ich kämpfe mit mir selber, dass ich Leuten, die scheiße sind, verzeihe auch oder die mir auch Schlimmes angetan haben. Aber ich glaube tatsächlich, dass es so das Höchste ist, was so Menschlichkeit angeht. Für mich ist der größte Mensch, der jemals auf dem Planeten gelebt hat, und das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, Nelson Mandela. So, ich glaube, das ist das Größte, was es auf diesem Planeten gibt. Ich meine, der Typ wurde über Jahrzehnte gefoltert, lebt auf einer 5-6 Quadratmeter Zelle. Wurde verprügelt, musste in einem Bergwerk arbeiten, Steine klopfen. Man hat ihm alles genommen, seine Reputation, seine Freiheit, also alles einfach. Und hat ihn wirklich gefoltert über Jahrzehnte. Und dann kommt er aus dem Knast, gewinnt die Macht sozusagen, ist also in der Machtposition. Und das Erste, was er bei der ersten Rede sagt, ist, ich vergebe euch. Also das ist so... Das ist so Champions League Level Mensch sein. So.
Grace.
Also man sagt es so leicht, über Jahrzehnte lang im Gefängnis und gefoltert werden, das sagt man so einfach daher. Aber das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, so ein Jahr hat 365 Tage und das mal 10 ist ein Jahrzehnt und wir reden nicht über ein Jahrzehnt, sondern über 2-3 Jahrzehnte. Und das jeden Tag Folter, jeden Tag Repression und dann rauskommen. Und den Leuten nicht in den Arsch treten, weil du kannst es jetzt. Du kannst dich jetzt von einer Minute auf die andere kannst du dich rächen. Und jedes Arschloch, das dir irgendwann mal Leid zufügt, hey.
Das ist so geil.
Scheiße. Der Hund erinnert mich an den von Superman.
und dann, wie gesagt, da rausgehen und sagen, hey, ich verzeihe euch so. Das ist so brutal. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das sagt man sich so einfach. Und man könnte sich jetzt einfach denken, ja, so wäre ich auch. Klar wäre ich so. Aber hey, lass dich mal foltern von dem Typen über 20 Jahre und dann geh raus und sag, ich verzeih dir, wenn du ihn jetzt an den Eiern hast. Also du hast jetzt die Macht über ihn. Du hast jetzt die Möglichkeit zu sagen, steck ihn zumindest in den Knast. Aber bei der ersten Rede mit einem Mikro vor der Nase, da sich hinzustellen und sagen, hey, ist alles passiert und wir können das vergessen, wir können einen Neuanfang starten, ich verzeihe euch. Das ist so.
Bevor wir gleich zum Abschluss, weil ich bin ja immer der Spielverderber. Bevor wir gleich zum Abschluss kommen, dem Abschlusszitat. Ja, es ist so, ich bin immer der Spielverderber. Ja, bevor wir gleich zum Abschlusszitat kommen, was dich dermaßen überraschen wird, weil du hast die Person gleich schon genannt. Und wir haben es nicht abgesprochen. darfst du der Welt noch da draußen sagen, was du ihr gerne sagen möchtest? Also wie zum Beispiel ist die nächsten 5 Jahre Ziel von Stealth? Was ist dein Ziel? Was willst du gerne noch loswerden? Du darfst.
Oh, gar nichts mit Stealth. Ich würde einfach sagen, so hey, ich glaube, das Wichtigste ist, oder was ich gerne loswerden will, ist, niemand muss irgendwie an eine Frontline, niemand muss in eine Krisenregion fahren, niemand muss Menschen evakuieren. Versucht im Alltag ein guter Mensch zu sein, so. Also versucht, der Nachbarin so mit dem Einkauf zu helfen. Versucht, irgendwelchen kleinen Menschen, die niemanden haben, vielleicht den einen oder anderen Wunsch zu erfüllen. Versucht, gut zu sein mit den Leuten in eurem Umfeld. Also das ist, glaube ich, so der Start. Oder beziehungsweise, wenn man es negativ betrachten will, der Start von jedem Krieg ist ein Konflikt zwischen zwei Menschen so. Und man kann das auch in die andere Richtung drehen, weil, wie heißt es so schön, so jedes kleinste Licht ist stärker als die krasseste Dunkelheit, so, das ist, glaube ich, so, also jede kleinste Kerze gewinnt einfach gegen den dunklen Raum, so, und, ja.
Geil. Fuck, wir brauchen kein Zitat mehr, aber ich spiel trotzdem noch was von einer meinem Lieblingsmenschen, und zwar ist es das.
Niemand wird geboren und hasst einen anderen. Der Mensch lernt zu hassen. Er kann lernen zu lieben. Denn Liebe entspricht der Natur des menschlichen Herzens sehr viel mehr.
Das hat zum Beispiel Nelson Mandela gesagt.
Ja.
Ja. Das kommt aus dem Film, Nelson Mandela spielt ja da Morgan Freeman, mhm. Und wir haben es tatsächlich nicht abgesprochen, aber ich bin genauso ein Fan von Nelson Mandela und dieser Spruch, es scheint immer unmöglich, bis es einer getan hat, geht mir auch nie aus dem Kopf und es ist tatsächlich so. Also ich sag danke, ich sag als Motivationssnack, dein Weg ist voller Möglichkeiten, also euer Weg da draußen ist immer voller Möglichkeiten, tut einfach was, seid dabei demütig und mit viel, viel Herz. Ich sag let's fetz und jetzt dürft ihr euch auch noch verabschieden.
So ja, einfach ist vielen es. Dank für euer Interesse, es hat mich sehr gefreut. Ja, wirklich, war ein emotionales, aber auch witziges und überraschendes Gespräch. Also vor allem der Anfang, ich muss den Song nochmal bekommen, unbedingt.
Kriegst du.
Ja, ehrlich, und, danke euch, vielen Dank.
Ja, und ich sag vielleicht einfach noch, ihr werdet in den Shownotes zum Podcast oder wenn ihr es irgendwo schaut auf YouTube etc., werdet ihr alles finden, um, wenn ihr Serkan unterstützen wollt, in irgendeiner Form ihn unterstützen zu können, sei es Links, sei es irgendwelche Spenden. Und was ich mitgenommen habe und dafür ein fettes Dankeschön, das ist eine geile Erinnerung, einfach nochmal genauer hinzuschauen und nicht mehr wegzuschauen, auch wenn es vielleicht unangenehm ist. Danke für diese Inspiration, vielen lieben Dank. Ganz viel Erfolg für dich, für Stealth, für die Menschen um dich herum, deine Family. Und ja, ich sage jetzt einfach mal als Abschied, Liebe geht raus an alle da draußen.
Glaub nur an dich selbst, warte nicht auf Wunder. Wenn du's packst, macht es dich unverwundbar. Frag jeden, der sein Leben in die Sache steckt. Die Sache rettet dein Leben, wenn du dein Leben in die Sache steckst. Steh auf einem Berg voller Zuversicht. Hatte noch nie so eine gute Sicht. Muss an meine Großeltern denken. Selbst der Tod ist kein Ende. Das hier bleibt für die Ewigkeit. Unter Staub oder Gold. Fick das Ende, ich fang gerade erst an und hab es genauso gewollt. Die Fahrt ist unser Zimmer.